Ilona Picher-Höbert, einen Sommer lang. Guten Morgen, Frau Zimmermann, schau mal, was ich kann. Die kleine Lilli aus dem vierten Stock zeigt auf das mit farbiger Kreide aufgemalte Himmel- und Hölle-Spiel im Vorraum unseres Mietshauses. Mit vor Aufregung hochrotem Kopf, den blonden Haarschopf zerzaust, das kleine Gesicht rot vor Anstrengung, hüpft sie auf einem Bein im fröhlichen Zickzack die vorgezeichneten Kästchen entlang. Kennst du das? Guten Morgen, Lilli. Ja, ich kenn das. Ich hab das als Kind auch immer gespielt. Was? So alt ist das schon? Lilli keucht ein wenig, springt aber gleich munter weiter. Ich lächle vor mich hin und erwische mich dabei, dass ich die Kleine beneide um diesen Zustand der Unbeschwertheit. Wie lange habe ich das nicht mehr gesehen? Kinder, die im Hausflur spielen oder im Winter auf der Wiese gegenüber mit ihren Schlitten, quietschend und kreischend den kaum als solchen zu bezeichnenden Hügel hinunterfahren oder Schneemänner bauen. Nun ja, so mag die Pandemie auch den einen oder anderen Vorzug haben, wenn man sich einmal von der üblichen Jammerei verabschiedet. Sicher waren die Einschränkungen für viele Familien, für Künstler oder Selbstständige eine große, vielleicht zu große Belastung. Aber manchen Kindern mochte jedenfalls einiges an Stress erspart geblieben sein. Gerade Lilli, sie wird ja normalerweise mindestens viermal die Woche von ihrer Mutter von einem Event zum nächsten Unterricht gekarrt. Vom Reiten zum Judo, vom Theater zum Ballett, dazwischen noch Musik- und Gesangsunterricht. Andauerndes Entertainment, damit nur ja keine Langeweile aufkommt. Oder schon Vorbereitung auf eine möglichst große Karriere? Wer konnte das schon sagen? Für eigene Fantasie und Kreativität bleibt da jedenfalls nicht viel Raum. Aber was geht es mich an? Es ist nicht mein Kind und es ist nicht mein Leben. Ich nehme meinen Schlüsselbund aus der Tasche und öffne das kleine Blechtürchen meines Briefkastens. Im nächsten Moment schon rutscht mir ein Stapel an Werbebroschüren entgegen. Ehe ich ihn auffangen kann, klatscht er mir vor die Füße und breitet sich fast fächerartig auf den abgetretenen steinernen Bodenkacheln aus. Werbeflyer, Anzeigenblättchen, Sonderangebote von Supermärkten und Discountern, fast aufdringlich grell in Großaufnahme, Grillwürste, Speckseiten, Schweinefleisch, Rindersteaks, Erdbeeren und Spargel, egal wo das alles herkommt, alles zum Schleuderpreis. Einladungen zu allen möglichen Events, die nun endlich alle wieder erlaubt sind, die Wiedereröffnung eines Biergartens, Wahlwerbungen und allerlei Versprechungen auf Wahrheit, Seelenheil und ewige Gesundheit. Es ist schon seltsam. Früher setzten die Menschen ihre ganze Hoffnung auf eine posthume Erlösung im Jenseits und heute glauben sie sich um ihr Leben betrogen, wenn sie nicht alle Freiheiten und alle nur erdenklichen Annehmlichkeiten für sich in Anspruch nehmen können. Dafür gehen sie auf die Straße und sind sogar bereit, sich fragwürdigen Organisationen oder Ideologien anzuschließen oder sie zumindest zu tolerieren. Vor dieser Pandemie, als es nur um Menschen- oder Tierrechte ging oder um Umweltschutz, gegen Krieg oder Unrecht, hatte ich keinen von denen, die sich jetzt so selbstgerecht zu Rebellen ausriefen, jemals auf einer Demo gesehen. Verrückte Welt. Aber gut. Jetzt gibt es ja endlich wieder Gelegenheit, die so lang auf Eis gelegte Shoppinglust zu befriedigen oder das Reisefieber zu lindern. Die Zeit der Isolation ist vorbei, zumindest scheint es für den Moment so, und man kann es kaum erwarten, so schnell wie möglich zurückzukehren zu genau der dekadenten Lebensweise, die uns diese Misere überhaupt erst beschert hat. Nur nicht zu viel Tiefgang in der Fun-Gesellschaft. Aber ach, jetzt war ich schon wieder in diesem Gedankenkarussell gefangen. Schrecklich. Manchmal frage ich mich, ob es nicht schon ein erstes Zeichen des Alterns ist, dass ich die Dinge immer kritischer betrachte und mir die Verhaltensweisen meiner lieben Mitmenschen immer abstruser erscheinen. Ich bücke mich, um die Papierflut aufzuheben. Da fällt mein Blick auf ein kleines schneeweißes Briefkuvert aus feinstem Pütten, das ich fast wie ein Fremdkörper, ein mystisches Zeichen aus anderen Zeiten und Welten unter all dem bunten Druckwerk hervorschiebt. Seltsam. Wer schreibt denn heute noch Briefe, noch dazu solche, ein gefüttertes Kuvert mit Tinte adressiert, die Handschrift fast nostalgisch geschwungen? Mein Herz setzt für einen kurzen Schlag aus. Ich kenne diese Schrift. Oh ja, Ich kenne sie gut, und ich würde sie unter Tausenden erkennen. Es gibt nur einen Menschen, der so schreibt. Aljoscha. Aljoscha, wie oft habe ich an dich gedacht, wie oft gebetet um ein Lebenszeichen. Was hätte ich darum gegeben, zu wissen, wie es dir geht? Und jetzt, nach all diesen Jahren, aus heiterem Himmel ein Brief? Mit zitternden Knien lehne ich mich an die Wand, deren feuchte Kühle mich wie ein Handtuch umfängt, und öffne mit schweißnassen Fingern den Umschlag. Die Worte, die ich lese, verschwimmen vor meinen Augen. Ich überfliege die Zeilen und verstehe nur eines. Du möchtest mich wiedersehen. Ich drücke Brief und Umschlag an meine Brust, und plötzlich tauchen Erinnerungen auf an unsere gemeinsame Zeit in Berlin. Aljoscha, ich höre deine Stimme so tief und so sanft, wie sie flüstert. Millie, Liebling, vergiss mich nicht. Und sogleich könnte ich wieder versinken in diesem samtigen Klang. Ich sehe deine Hände vor mir, so schmal, die langen, feingliedrigen Finger, dein Gesicht voller Trauer und die Schwermut deiner dunklen Augen so sehnsuchtsvoll und tief wie Wiegenlieder aus längst vergangenen Tagen. Sogleich atme ich wieder den Duft deiner Haut, als wäre es gestern gewesen. Damals, als wir mit jeder Faser unseres Seins daran glaubten, die Liebe zwischen uns wäre eine Art Metaphysik, unsterblich und erhaben über die ersten und letzten Dinge der Realität. Sie allein hätte die Macht, sich über Grenzen und Regime hinwegzusetzen, und würde, solange wir nur unsere Schwüre in einem andauernden Wiederholungszwang wie heilende Mantras durch unsere viel zu kurzen Nächte beten, die Gespenster der Zeit vertreiben. Ich tragische Irrtum. In Wahrheit blieb uns nur ein Sommer, gezählte Tage und Nächte, in denen wir uns wie Seelenverwandte fühlten, wie aus einem Herzen geschnitzt, als wäre einer der Wegrand des anderen. In euphorischer Naivität ließ ich mich mitreißen vom verführerischen Geist einer neuen Freiheit, dem angespannten Warten darauf, dass Grenzen und Mauern endlich fielen, dass Nationalität und Herkunft keine Rolle mehr spielen würden und die Welt endlich eins wäre. Während du skeptisch warst, weil du ahntest, dass unser Glück am seidenen Faden hing, glaubte ich den Versprechen von Glasnost und Perestroika. Ich glaubte daran mit all dem Stolz und der Trotzigkeit meines verliebten Herzens. Ich glaubte immer noch daran, als wir am Ende dieses Sommers Abschied nehmen mussten, als du mir ein letztes Mal sagtest, Dos vidania, Melie, vergiss mich nicht, Dos vidania. Als wir uns gegenseitig versprachen, Brotkrümel auf unsere Wege zu streuen, damit einer den anderen wiederfände, egal wo das Leben uns auch hintreiben mochte. Ich glaubte daran, bei jedem unserer Telefonate, die uns so selten gestattet waren und bei denen uns jedes Mal zu Beginn eine amtlich klingende Stimme mit schwerem russischen Akzent darauf hinwies, dass unsere Gespräche aus Gründen der Sicherheit abgehört und aufgezeichnet würden. Ich glaubte daran, bei jedem deiner Worte, jedem deiner Briefe, die ich unter meinem tränennassen Kopfkissen barg, wie kostbare Schätze. Nur, wann hörte ich auf zu glauben? Wann war es, dass die traurige Gewissheit Oberhand gewann und ich lernen musste, dass politische Machtverhältnisse am Ende immer stärker waren als die noch so tiefe Liebe zweier Menschen? In dem Moment, in dem der streng blickende Militär der russischen Botschaft in seiner reich geschmückten Sowjetuniform mir sagte, »Sie wollen nach Russland reisen? Warum?« Haben Sie überhaupt eine Vorstellung davon, was dieser Mann auf sich nehmen muss, um eine Deutsche einzuladen? Was kann das Ende seiner Karriere als Musiker bedeuten? Wenn Sie ihn lieben, junge Frau, verzichten Sie auf Ihren Besuch. Dann, als unsere Zeitungen darüber berichteten, die Menschen in Moskau würden hungern und müssten jetzt um Lebensmittelkarten anstehen? Dann, als die Versprechen auf Freiheit wie Kartenhäuser in sich zusammenfielen? Oder wirklich erst dann, als es keine Anrufe mehr gab und keine Briefe mehr kamen, in diesen kleinen, leichten Luftpostumschlägen mit dem blauschwarzen Bildchen einer Aeroflot-Maschine darauf. Ich, Aljoscha, ich habe dir jedenfalls noch lange geschrieben, auch wenn du keinen dieser Briefe mehr gelesen hast. Ich habe sie nicht mehr abgeschickt. Ich habe sie verbrannt im flackernden Kerzenlicht bei Wodka und Rotwein, habe sie als Papierflieger den Winden anvertraut oder als Faltschiffchen der Strömung von Flüssen und Bächen. Die Elemente trugen all mein Sehnen und all meine Trauer ins Nirgendwo. Irgendwann in diesen Tagen und Nächten ist sie wohl zerbrochen, die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft, oder sie löste sich auf im Strom der Zeit. Irgendwann gab es keine Spuren mehr, keine Zeichen, und die Sehnsucht nach dir legte sich eines Tages ganz unbemerkt in einem verschwiegenen, dunklen Winkel meines Herzens schlafen. Der Kummer wich einer leisen Wehmut, bis auch sie schließlich verstummte zur bittersüßen Melancholie des Es war einmal. Kein Requiem für einen verlorenen Traum, keine sanfte Hand, die ihn einwiegte, kein Engelschor, der für ihn sang. Schwarze Krähen hatten die Brotkrumen aufgepickt, eisige Winde sie verweht, unsere Wege waren verschneit. Und jetzt? Jetzt, nach 30 Jahren, halte ich diesen Brief in Händen und für einen Augenblick spüre ich, wie die Hoffnung wieder aufkeimt, in kleinen, kreisenden Schwingungen, wie mein Herz schlägt und ich mich wieder jung fühle, jung und begehrt wie damals. Sollte es noch einmal möglich sein? Ich lege mein Gesicht an das Papier in der unsinnigen Hoffnung, es würde nach dir riechen. Und wieder tauchen Bilder auf, als wäre es gestern gewesen. Ich sehe mich in diesem engen roten Kleid mit dem tiefen Rückenausschnitt, das du so liebtest, die schmale gewundene Stiege zu dem kleinen schäbigen Jazzkeller hinabsteigen, der brechend voll ist mit Publikum, das es nicht erwarten kann, Nacht für Nacht diese jungen, wilden und immer hungrigen Russen zu hören. Hinter dichten Rauchschwaden dich am Piano, den Kopf über die Tasten geneigt, das dunkle lange Haar wie ein Schleier vor deinem Gesicht. Und dann das Lächeln um deine Lippen, als du den Kopf hebst, mich erkennst und unhörbar flüsterst, Millie. Eine ganze Weile stehe ich noch im Hausflur und gebe mich diesem verführerischen Traum hin, der Vorstellung davon, es könnte alles noch einmal so sein, wie es war. Wir beide in Berlin, in Moskau oder irgendwo sonst auf der Welt, nur du und ich. Aber dann geht plötzlich ein Ruck durch mich hindurch. Nein. Nein, mein Liebster, ich möchte sie nicht sehen, die Jahresringe deiner Augen, das gelebte Leben in deinem Gesicht, von dem ich mir so lange gewünscht hatte, es wäre unseres geworden. Ich will die so lange nicht gestellten Fragen heute nicht mehr stellen, will die Erinnerung bewahren, so wie ich sie mir in all den Jahren zurechtgeschliffen habe, will nicht von Verrat und Vergessen reden, will deinen dunklen, sehnsuchtsvollen Blick auf ewig in meinem Herzen hüten und mir vorstellen, er galt immer nur mir. Und dann, ganz leidenschaftslos, treffe ich eine Entscheidung. An manchen Punkten des Lebens muss man Prioritäten setzen. Mit Schwung werfe ich diesen so lange ersehnten Brief aus feinstem Büttenpapier inmitten eines Packs bunter Werbeblättchen in den Altpapiercontainer direkt neben der Haustüre. Dann laufe ich, leichtfüßig, wie mir scheint, die Treppe hoch zu meiner Wohnung. Die Tür fällt leise hinter mir ins Schloss. Das wie Daniel, Aljoscha. Vergiss mich, Melje. Das wie Daniel.